Schönen guten Abend und herzlich willkommen auf Puls 24 bei Beide Seiten live am Donnerstag. Es könnte jetzt wirklich schnell gehen. ÖVP und SPÖ sind offenbar handelseins beim Budget. Das ist der große Brocken, der außer Streit stehen muss, denn Österreich könnte ein EU-Defizitverfahren blühen. Und was noch alles geplant ist von der vielleicht bald schon angelobten neuen Regierung, das wollen wir besprechen im Studio mit Ex-ÖVP-Nationalratspräsident Andreas Kohl. Schönen guten Abend, herzlich willkommen.
Guten Abend.
Und Unternehmer und früher tätig auch in SPÖ-Kabinetten, Gerald Gerstbauer ist bei uns. Schönen guten Abend, herzlich willkommen.
Schönen guten Abend.
Wie schnell geht's denn jetzt?
Also ich glaube, es wird nicht überstürzt. Also heute oder morgen oder übermorgen glaube ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man in der kommenden Nationalratssitzung eine Überraschung erleben könnte.
Das wäre kommende Woche, am 26.
Kommende Woche, ja. Ich glaube, da könnte zumindest das Doppelbudget als gemeinsamer Antrag von ÖVP und SPÖ, vielleicht auch von NEOS, im Nationalrat eingebracht werden, um auf diese Weise die Fristen, Begutachtung und so weiter, weil mit Budget, Begleitgesetz, das ist ja so ein Ziegel, da kommen die Lastwagen vors Parlament und laden Tonnen von Papier ab, das ist dann das der Doppelbudget noch dazu. Also ich glaube, Einigung auf ein Doppelbudget ist bemerkenswert. Denn mit den Freiheitlichen gab es ja nur die Einigung auf ein Jahr. Ein Doppelbudget, zuerst 6 Milliarden, dann 8 Milliarden. Das sind erstaunlich gute Dinge. Ich glaube, alle haben einen Lernprozess, alle haben einen Lernweg hinter sich, alle beteiligten Parteien. Und dieser zweite Anlauf scheint besser zu gelingen.
Sie haben schon ein bisschen skizziert, warum es jetzt besser klappen sollte als beim ersten Mal, wo es gescheitert ist, Anfang Jänner. Warum soll es denn jetzt besser klappen, Herr Gerstbauer?
Na, ich glaube, die beiden staatstragenden Parteien haben verstanden, dass es jetzt wirklich um die Wurst geht. Also es geht darum, wer wird die Republik aus dieser Krise hinausführen. Wie Sie schon gesagt haben, 6,4 und über 8 Milliarden Konsolidierung, das ist wirklich eine Sensation, diese Einigung.
Genau, 6,4 soll es heuer sein, laut diesen Plänen, 8,4 dann nochmal nächstes Jahr.
Noch einmal das Jahr drauf, wobei die 6,4 dieses Jahr fast noch ambitionierter sind, weil sie nur mehr 9 Monate sind. Das heißt, also, wir brauchen sehr schnell Gesetzesbeschlüsse. Ich glaube, der Herr Stocker, ja, mit ein bisschen Glück ist hoffentlich sein Frack schon in der Reinigung gewesen für den Opernball nächste Woche. Ja, dann könnte also es wirklich nächste Woche so weit sein, dass auch die Angelobung stattfindet. Ich finde es auch sensationell, dass man nicht streitet in der Öffentlichkeit. Es wird viel fleißiger gearbeitet. Wir haben es alle mitbekommen, die Nachtstunden, Samstag, Sonntag. Also ich habe das Gefühl, dass ein bisschen der Geist der großen Koalition der 90er Jahre ist, die da wieder auflebt und wirklich man gemeinsam für das Land etwas bewegen will.
Schauen wir uns dann die Pläne ein bisschen im Detail an. Also nicht nur, dass man nicht streitet, man hört eigentlich überhaupt gar nichts. Es gibt nur mehr verschlossene Türen. Also
das ist die Grundvoraussetzung für erfolgreiche Verhandlungen.
War bei der Ampelkoalition ein bisschen anders. Da hat man zumindest vor dem Palais Epstein immer wieder ein paar Wortfetzen herausgehört.
War schon ein Fehler.
Wenn auch nicht allzu viel. Ich möchte zu den Verhandlungen und zu den beteiligten Personen noch kommen, bevor wir zu den Lösungen kommen, die hier Tisch liegen vielleicht. Christian Stocker ist jetzt eben anders als Karl Nehammer, der Verhandlungsführer für die ÖVP. Welche Freiheiten hat er denn innerhalb der ÖVP, wenn wir wissen, wie stark Wirtschaftsbund sich einmischen, wenn wir wissen, wie stark sich Industriellenvereinigung eingemischt hat und weiterhin die Raiffeisen und andere Banken eine Rolle spielen, andere Bünde in der ÖVP und die Länder?
Also ich glaube, dass alle Parteien einen Lernprozess durchgemacht haben. Auch die Volkspartei hat einen Lernprozess durchgemacht. Und jener Teil der Volkspartei, der wegen der gemeinsamen Wirtschaftspolitik mit den Freiheitlichen kokettiert hat, dieser Teil hat sehen müssen, die Freiheitlichen sind nicht ohne Anti-Europa- und Russland-Pakt zu haben. Und wer das übersieht, ist ein, was die Kärntner einen Docker nennen. Also jemand, der die Zusammenhänge nicht sieht. Das ist der Lernprozess der Volkspartei gewesen. Und der Stocker hat also ein sehr redlicher, geschickter, aber auch, muss man sagen, erfahrener Verhandler. Rechtsanwälte, das ist ja ihr Beruf. Und ruhig, unaufgeregt, der Ehrgeiz rinnt ihm nicht aus den Augen heraus. Das heißt also, das ist ein Wehrschafter, wie die Schweizer sagen würden, ein ordentlicher Mann. Und das haben auch die Sozialdemokraten einen Lernprozess durchgemacht. Das Verhandlungsteam, das jetzt gegenübersteht, ist halt ein angereichertes, umfangreicheres, die große linke Volkspartei, SPÖ, besser vertretendes und daher kompromissbereiter, so wie die Volkspartei kompromissbereiter wurde.
Das, was Andreas Kohl da andeutet, Herr Gerstbauer, ist das so, dass die SPÖ natürlich Andreas Babler da ein bisschen eingehegt hat in eine größere Gruppe, die entscheidet?
Ich glaube, es also gibt jetzt eine breitere Basis. Die SPÖ besteht aus Flügeln, das ist auch gut so.
Aber das war vorher auch schon.
Und ja, ich glaube, ich habe es eh schon vorher gesagt, man hat vorher geglaubt, dass man vielleicht doch mit gewissen Inhalten schneller zum Ziel kommt. Man hat unterschätzt, dass, glaube ich, auch, dass die Neos da aussteigen aus diesem Prozess. Und jetzt war es klar, jetzt gibt es nur mehr eine Chance. Und man muss schon eines sagen, auch es haben sich beide Seiten sehr bewegt. Auch die ÖVP hat sich bewegt. Das ist jetzt auch ein sozial ausgewogenes Programm. Also es ist, wie wir kommen vielleicht zu den Inhalten auch noch, es ist die Bankenabgabe drinnen, es ist diese Übergewinnsteuer bei Energieunternehmen. Es gibt eine Maßnahme, die Absicherung, die nachhaltige Absicherung der Krankenversicherung, die auch schon paktiert war zwischen ÖVP und FPÖ, die wurde auch von der SPÖ akzeptiert. Also ich denke, das ist auch aufeinander zugehen, schon eine andere Situation als zu Weihnachten.
Nochmal ganz kurz zusammengefasst, was Sie da gesagt haben. Bankenabgabe nach 150 Millionen, die man jetzt pro Jahr für den Stabilitätsfonds von den Banken verlangt, soll es nächstes Jahr und heuer 500 Millionen sein. Also das ist schon ein größerer Beitrag der Banken. Energiekonzerne zahlen noch einmal Übergewinnsteuer. Das wird verlängert, obwohl es ausgelaufen war. Und auch die Grunderwerbsteuer soll gezahlt werden, auch dann, wenn Unternehmen veräußert werden. Also das sind ein paar Maßnahmen, die dann schon die SPÖ-Begehrlichkeiten abdecken. Reicht das, um den Wunsch nach der Millionärs- oder nach der reichen Steuer, nach der sogenannten, wirklich verschwinden zu lassen in der SPÖ?
Ja, also ich glaube, es ist sehr großer auch Realismus eingekehrt, der bei manchen auch schon davor da war. Die SPÖ hat bei den Wahlen ein Ergebnis gehabt, das weit weg ist von einer absoluten Mehrheit. Das heißt, man braucht einfach auch Kompromisse. Und das, was Sie sagen, Herr Dr. Kohl, die Volkspartei und die linke Volkspartei haben jetzt zueinander gefunden. Und ich kann da jetzt in diesem Programm nichts Unsoziales erkennen, ja. Und es ist auch nichts Wirtschaftsfeindliches drinnen. Also diese Punkte werden auch nicht den Standort gefährden. Und das jetzt, also auch schon, glaube ich, in der ersten Runde war klar, dass Erbschafts- und Vermögensteuern nicht kommen werden.
Wo ist denn die ÖVP entgegengekommen,
ja, nach genau, dem, was vorliegt? Genau damit, dass der Anteil der Einnahmen, der neuen Einnahmen größer wird. Ich meine, jede Sanierung besteht zum Teil aus neuen Einnahmen und aus Einsparungen. Die Volkspartei hat früher sozusagen gesagt, einsparen brauchen wir. Alles wird mit Einsparungen gemacht, keine neuen Einnahmen. Sie hat aber nicht neue Einnahmen versprochen, keine neuen Einnahmen, sonst hat nur versprochen, keine neuen Steuern. Das heißt, innerhalb von bestehenden Steuern werden die Tarife erhöht. Und ich glaube, das entspricht auch den Wünschen der Wähler. Die Menschen haben sich sehr geärgert, dass die Energiekonzerne, die alle staatlich oder halbstaatlich sind, den Ländern gehören oder dem Bund, dass die so große Übergewinne gemacht haben. Also das versteht dann jeder, dass da jetzt was zurückkommt. Und ich würde auch, den Sager, den Gewerkschaftssager, die Last soll von breiteren Schultern getragen werden. Das finde ich ist ein guter Sager. Also die Last der Sanierung wird auf breite Schultern. Ich habe auch mit den Banken kein Mitleid, weil ich schaue mir die Kursgewinne der Banken an, also und die Aktienentwicklung der Banken, die sind also alle sehr, sehr gut. Das heißt, da stimme ich mit Ihnen überein, Herr Gerstbauer. Das gibt also, das schadet dem Standort nicht. Auch wenn der Nationalbankpräsident Holzmann, der ja über den Parteien steht, sagt, die Bankensteuer ist gerechtfertigt, dann glaube ich, hat das schon ein Gewicht.
Also wenn Sie beide verhandelt hätten, dann hätten wir schon am 3. Jänner keinen Abbruch gehabt, sondern vielleicht wäre es da schon weitergegangen. Ja.
Wenn die Gespräche mit den Freiheitlichen schon gescheitert gewesen wären, dann hätten die beiden Teams damals schon abgeschlossen.
Das wäre der Fall gewesen, wenn Van der Bellen eben dem Ersten, wie üblich, den Regierungsbildungsauftrag gegeben hätte und das eine andere Dynamik natürlich erzeugt hätte. Aber da, wo es noch keine Einigung gibt, jedenfalls wissen wir es hier noch nicht, nur Gerüchte, ist bei den Ressorts auch ein großer Streitpunkt zwischen FPÖ und ÖVP und letztlich auch daran auch gescheitert. Was würden denn Sie sagen, Herr Gerstbauer, wer denn vor allem das wichtige Finanzressort für dieses entscheidende Doppelbudget bekommen soll? Rot oder Schwarz? Ist das relevant? Innenressort, Rot-Schwarz?
Ich höre aus Verhandlerkreisen, dass es eine Einigung gibt.
Finanzen rot, Innen schwarz.
Ich glaube, es ist eine sehr interessante Einigung, die also sozusagen auch zeigt, dass die ÖVP auch sehr lösungsorientiert ist und dass man in Zukunft wirklich zusammenarbeiten will. Also das spricht dafür, dass das Finanzministerium wahrscheinlich sozialdemokratisch besetzt wird.
Ja. Also die ÖVP war ja bereit, das Finanzministerium den Freiheitlichen zu geben und hat damit glaubhaft widerlegt, was man ihm unterstellt hat, es geht hier nur um die Macht. Es geht hier nicht um die Macht, es geht hier um die Republik. Es hat sehr ordentliche Finanzminister aus den Reihen der Sozialdemokraten gegeben. Ich erinnere mich an Rudi Edlinger zum Beispiel. Es hat sehr ordentliche.
Der wollte die ÖVP nicht aufpassen, ja, aufs Budget lassen zu
werden. Eher lasse ich meinen Hund auf die Wurst
aufpassen, bevor ein schwarzer Finanzminister.
Aber ein Schwarzer wurde dann Finanzminister.
Das ist richtig.
Und ich glaube, es hat auch sehr gute sozialdemokratische Innenminister gegeben. Ich glaube, an den Dingen wird es überhaupt nicht scheitern. Es wird nur sehr schwer sein, nachdem der Politikerberuf so verächtlich gemacht wurde, wird es sehr schwer sein, gute Leute zu finden, die noch Ministerverantwortung übernehmen.
Das ist schwierig. Haben Sie Namen schon gehört?
Wenn ich sie gehört hätte, dürfte
würden
ich
sie es nicht sagen. Würden Sie noch Namen sagen?
Nein, weil also nur wenn ich jetzt jemanden Namen, verhindern möchte, dann würde ich jetzt Namen
Hanke,
nennen.
Wie Hanke, wie Wrabetz natürlich, Hartmannsdorfer, ÖVP-Seite, Wirtschaftsministerium, Innenminister, bleibt vielleicht Kahner, Tanner, es sind da mehrere Namen im Gespräch.
Es zeigt vielleicht, dass die SPÖ und die ÖVP noch viele Persönlichkeiten haben. Also ich glaube, dass die Liste noch länger ist.
Noch eine Abschlussfrage. Wie entscheidend ist es denn, dass, was jetzt offenbar kommt, dass die ÖVP sich doch durchgesetzt hat, dass es kein EU-Defizitverfahren geben soll? Sind sich da beide einig? Die SPÖ wollte das im ersten Anlauf ja doch durchaus haben, um die Zahlen, die notwendig sind zur Kostentilgung, ein bisschen niedriger zu halten. Jetzt muss man die volle Breitseite zahlen, damit man dem entgeht.
Also ich habe jetzt im zweiten Anlauf keine große Debatte bemerkt in der Sozialdemokratie, nachdem dieser Brief nach Brüssel geschickt wurde, das Defizitverfahren zu verhindern, hatte ich eher den Eindruck, dass man wirklich jetzt an der Umsetzung arbeitet und diese Belastung der zwei Budgetjahre eben auf breite Schultern stellt. Ich glaube nicht, dass es eine große Diskussion darüber gegeben hat. Und ich persönlich als Staatsbürger sage Ihnen, ich bin froh, wenn wir das Thema schnell angehen, der Sanierung, weil das gibt einer Regierung auch die Möglichkeit, vor den nächsten Wahlen wieder auch positive Aktivitäten zu setzen. Die Idee, es über eine Wahl hinüberzuziehen, die Sanierung, habe ich nicht für besonders gut
erwartet. Also auch dieses Streitthema dürfte offensichtlich vom Tisch sein.
Ich sehe das auch so, dass es wäre eine Schmach gewesen, wenn wir als eines der Länder, das also immer Finanzdisziplin eingehalten hat, das nie auf der roten Liste war, die alles eingehalten hat. Wir sind nicht Italien, wir sind nicht Griechenland, wir sind keines dieser Länder mit den großen Schulden, sondern wir waren immer bei den Guten, bei den Frugalen, hat man einmal gesagt. Und es ist gut, dass wir das. Und der Druck war ja enorm. Ich meine, der Chef des Fiskalrats Badels hat ja gestern noch vehement plädiert dafür, ja nicht so schnell sanieren. Gott sei Dank haben wir ihm nicht zugehört. Experten sind halt doch nicht immer die besseren Politiker.
Das werden wir Christoph Badl natürlich fragen, wenn er nächstes Mal im Studio aufschlägt. Vielen Dank,
Herr Blau, für den
Besuch.
Wäre gut.
Vielmals, Gerhard Gerstbauer, für den Besuch. Danke vielmals.
Vielen Dank, danke schön. Danke
Herr Blau-Schwarz, vor einer Woche, meine Damen und Herren, ist geplatzt. Bekanntlich, wie die FPÖ heute die Lage bewertet, so kurz vor einem Abschluss von Schwarz-Rot. Dazu ist Generalsekretär Christian Hafenecker im Interview bei Puls24-Info-Chefin Corinna Milborn.
Christian Hafenecker, Generalsekretär der FPÖ. Herr Hafenecker, schaut jetzt so aus, als würde die Regierung zwischen Schwarz und Rot oder Türkis und Rot etwas werden. Tut es Ihnen leid, dass Herbert Kickl so schnell zurückgelegt hat? den Regierungsbildungsauftrag?
Nein, das war eine logische Konsequenz aus den Erpressungsversuchen der ÖVP in Wahrheit. Also die hat ja alle wichtigen Ministerien für sich beansprucht und vor allem die ÖVP hat eines unter Beweis gestellt. Sie kann weder Finanzen, weil sonst hätten wir dieses ganze Budgetdesaster, unter dem wir die nächsten Jahre leiden werden. Also ein Finanzministerium kann die ÖVP gar nicht bekommen, das gibt es auf dieser Welt nicht. Erstens. Und zweitens auch das Innenministerium kann man nicht bei der ÖVP belassen, denn wir haben jetzt gerade aufgrund des tragischen Vorfalls des Terroranschlags in Villach gesehen, dass dieses Ministerium überhaupt nicht in der Lage ist, die Sicherheit der Menschen in irgendeiner Art und Weise zu garantieren und sicherzustellen. Im Gegenteil, das ist ein parteipolitischer Tummelplatz der ÖVP geworden, wie es sonst keinen zweiten gibt. Und genau deswegen sehe ich das als vollkommen richtige Entscheidung von Herbert Kickl, dass man gesagt hat, dass wenn die ÖVP sich hier nicht bewegt und auf alte Pfründe pocht, ja, dann ist eben die Verhandlung zu Ende.
Aufs Innenministerium möchte ich noch kommen, aber zuerst noch zu diesen zurückliegenden Verhandlungen. Wie sieht es denn in Ihrer Partei aus? Sie haben als Generalsekretär auch die Aufgabe, die Partei zusammenzuhalten. Und man hat jetzt in den letzten Tagen schon einige Stimmen gehört, die laute Kritik geäußert haben. Zum Beispiel Lothar Höbelt in einem Gastbeitrag oder auch im Morgenjournal, der gesagt hat, diese Chance kommt nicht wieder. Und wenn man das Bundeskanzleramt und das Finanzministerium angeboten bekommt und serviert, dann sollte man zugreifen und diese Kanzlerchance nehmen, weil nochmal kommt sie nicht. Warum glauben Sie denn, dass sie nochmal kommt? Oder wie erklären Sie das den Leuten, die
Naja, das ist ja keine Einbahnstraße. Man kann ja nicht eine Wahl nicht nur einmal gewinnen, sondern das kann man ja ausbauen. Und wenn Sie die aktuellen Umfragen sich genau ansehen, ergibt sich momentan ein Lagebild, dass die FPÖ nach vorne davonzieht, während die ÖVP hinter die SPÖ zurückgefallen ist mittlerweile, ja. Und natürlich die Auswirkungen dieser ganzen Fehlentscheidungen und des Scheiternlassens von Verhandlungen jetzt auch ausbaden muss. Und die Reaktionen bei uns in der Partei sind durchwegs positiv, insofern, dass man sagt, also man hätte sich diesem Diktat der ÖVP nicht beugen dürfen, vor allem deswegen, weil es natürlich auch um zentrale Wahlversprechen gegangen ist. Also der ganze Punkt der Migration ist natürlich eine Kernkompetenz der Freiheitlichen Partei. Und da braucht es das Innenministerium dazu, um einfach hier auch die Politik umzusetzen, die wir vorhin versprochen haben, vor den Wahlen versprochen haben. Also ist ein zentrales Element der Wahlmotive unserer Wähler gewesen. Und das jetzt sozusagen für den Bundeskanzler zu opfern, wo die ÖVP ja de facto vorgehabt hätte, Herbert Kickl zum Frühstücksdirektor des Ministerrates zu machen, komplett ausgehöhltes Bundeskanzleramt etc. etc., das wäre schwierig gewesen zu erklären. Und wie gesagt, historische Chance hin oder her, man kann Wahlen auch öfter gewinnen, das ist in der Geschichte mehrfach auch belegt. Ja. Das ist natürlich auch unser Ziel. Und jetzt schauen wir mal, wie weit, wenn es überhaupt was wird, wie weit diese neue Bundesregierung, die auf mehr als tönernen Beinen steht, wie weit die dann überhaupt kommen wird. Also ich sehe da überhaupt kein Thema. Und ich habe fast ein bisschen schmunzeln müssen, weil auch Heinz-Christian Strache hat davon gesprochen, dass man eine historische Chance hier vergeben hätte.
Das waren mehrere.
Ja, aber der Heinz-Christian Strache ist Spezialist für historische Chancen und wie man die wirklich verhaut, ja, das ausgerechnet er mit seiner Ibiza-Geschichte im Gepäck von historischen Chancen spricht, die man nicht genützt hat, finde ich fast ein bisschen skurril.
Aber jetzt trotzdem, warum sollte man glauben, dass es ein nächstes Mal funktioniert, wenn es jetzt nicht funktioniert hat? Also warum sollte ein nächstes Mal die FPÖ mit Ihnen verhandeln wollen? Noch dazu, wo Sie ja selbst sagen, das nächste Mal glauben Sie, dass die ÖVP mit Sebastian Kurz antritt, was ihre Chancen ja wahrscheinlich nicht steigern wird.
Ja, das muss man sich mal anschauen, wer kommt. Aber Sie haben es ja jetzt quasi in der Fragestellung schon mitverpackt. Also es ist wohl klar, dass sowohl bei der ÖVP als auch bei der SPÖ sicherlich nicht mehr die beiden Führungsspitzen dort sein werden. Ja. Es wird weder einen Christian Stocker, der jetzt bald seinen 70. Geburtstag feiert, der Obmann der ÖVP sein. Und auf der anderen Seite ist es ja ein offenes Geheimnis, dass sich die SPÖ schon lange darüber Gedanken macht, wie man diesen Andreas Babler wieder los wird. Ja. Ist ja auch nur eine Frage der Zeit. Und vielleicht sollte man mal ein bisschen out of the box denken. Ja. Vielleicht kehrt ja auch bei der SPÖ wieder mal Vernunft ein und man gibt endlich diesen Bundesparteitagsbeschluss auf, mit der FPÖ nicht zu sprechen auf Bundesebene. Und vielleicht gibt es auch da einige Schnittmengen, die schlussendlich auch dazu führen, dass man endlich einmal diese ÖVP aus ihrer ganzen, aus dieser Monopolstellung herausholt, weil die SPÖ kann in Wahrheit nur mit der ÖVP verhandeln, weil sie sich selber diese Sperre auferlegt hat. Ja. Die ÖVP glaubt, dass wir nur mit ihnen verhandeln können. Also schauen wir mal. Oder denken Sie an eine ganz andere Konstellation, die ich auch irgendwie ganz charmant finde. Wenn die FPÖ stark genug ist und die NEOS noch ein bisschen stärker werden, könnte man ja auch mit den NEOS regieren. Und da hätte der Kammerstaat dann ein wirkliches Problem.
Blau-Pink wäre Ihr Ziel?
Nein, das ist eine Variante, die denkbar ist. Ja. Zumindest das Einzige, was ich mir schwierig vorstelle, ist, mit den Grünen was zu machen. Ja. Für die Kammer wird es schwierig. Also ich glaube, eine umfassende Kammerreform wird mit den NEOS sehr schnell und sehr gut gehen.
Jetzt derweil mal sind Sie auf jeden Fall in Opposition, so wie es aussieht. Also es sieht es so aus, als würde diese Regierung zustande kommen. Wie werden Sie das denn anlegen? Machen Sie fundamental Opposition? Oder sagen Sie, Sie sind mit dabei bei Projekten, die Sie auch drinnen gehabt hätten? Weil es gibt ja große Schnittmengen zwischen den Programmen wahrscheinlich.
Ja, mit dem Wort Fundamentalopposition keine besondere Freude, denn die Freiheitliche Partei zeichnet eines aus, dass wir nicht eben fundamental gegen Dinge sind, sondern dass wir uns jeden einzelnen Antrag anschauen und wenn sie der in irgendeiner Art und Weise mit unserem Programm deckt, ja, dann gibt es da auch eine Zustimmung. Das können Sie auch in den Protokollen der letzten Jahrzehnte in den Nationalratssitzungen sehen, dass wir nicht pauschal Dinge abgelehnt haben, sondern dass wir natürlich alles genau durchschauen. Schauen, ob da irgendwo eine Trägerrakete kommt, die vielleicht dann für eine andere Sache genutzt wird. Da muss man ein bisschen auf der Hut sein. Aber ansonsten sind wir da durchaus auch konstruktiv. Und wie gesagt, also wenn es Dinge gibt, wo wir der Meinung sind, dass sie Österreich schaden, dann werden wir da dagegen stimmen. Ja. Wenn es Dinge gibt, die einen Nutzen bringen könnten, warum soll man da nicht dazu stimmen?
Kommen wir zurück zum Innenministerium. Etwas, das sich bei Ihnen in der Corona-Zeit massiv geändert hat, ist Ihr Zugang zu Handyüberwachungen. Als Herbert Kickl Innenminister war, wollte er das noch haben, die Messenger-Überwachung. Dann hat sich das komplett umgedreht und jetzt waren Sie dagegen. Jetzt wird sie allerdings offenbar kommen, was man so hört. Was ist es eigentlich, was befürchten Sie eigentlich? Wen wollen Sie schützen, wenn Sie sagen, Sie wollen keine Messenger-Überwachung?
Wir sind grundsätzlich mal gegen eine Generalverdachtstellung der österreichischen Bevölkerung. Ja. Weil das ist ja wirklich bemerkenswert, dass da wird ja komplett alles umgekehrt. Ja. Also unbescholtene Bürger werden dann präventiv überwacht. Alle privaten Chats könnten dann mitgelesen werden.
Ja, nur 2019 waren Sie das ja noch nicht.
Da waren Sie ja noch dafür. Lass uns mal erklären, warum sich das geändert hat. Ja. Weil wir lernen dazu, weil wir in der Corona-Zeit gesehen haben, wie schnell sich ein Staat gegen die eigenen Bürger wenden kann. Ja. Und wenn wir die Corona-Zeit hernehmen, was glauben Sie, wäre da alle Hände überwacht worden, wäre jeder Maßnahmengegner und so weiter und so fort. Also das ist ja wirklich ein Überwachungsexzess, den die ÖVP da führt, den man so nicht durchgehen lassen kann. Und wir haben aus der Corona-Zeit gelernt. Wir haben gesehen, was passiert, wenn sich der Staat gegen die eigenen Bürger wendet. Und das wäre ein Instrument in den Händen der ÖVP, das wir so einfach nicht haben wollen. Und übrigens, was die Handyüberwachung betrifft, wir haben das Thema auch in den Regierungsverhandlungen bereits gehabt. Ja. Und wissen Sie, was die ÖVP da von uns gefordert hat? Dass man diese Handyüberwachung sogar jetzt in so eine Art Pilotversuch sogar ohne richterliche Anordnung einsetzen kann. Wissen Sie, was das heißt mit Grund- und Freiheitsrechten? Also da wird mir wirklich schlecht, wenn ich nur daran denke. Und ich hoffe tatsächlich, dass die Sozialdemokraten sich ja nicht über den Tisch ziehen haben lassen.
Jetzt sagt der Verfassungsschutzchef, Herr Javi Pirchner, heute, die Polizei kämpft ohne diese Messenger-Überwachungen mit Musketen gegen Hightech-Waffen, die auf der Seite von Terrornetzwerken da sind. Sie können zwar einen Brief aufmachen, Sie können ein Telefon abhören und auch SMS lesen, aber alles andere darf die Polizei nicht tun. Angesichts der Terrornetzwerke, der Terrorpläne, der vereitelten und der stattgefundenen tragischen Ereignisse der letzten Tage, wie können Sie darauf beharren weiter, dass es keine Überwachung von Handys geben darf?
Weil es genug andere Instrumente gibt und vielleicht nur zum Herrn Javi Pirchner. Also Geheimdienstchefs leben ja in der Regel davon, dass sie geheim sind und nicht ständig in irgendwelchen Nachrichtensendungen auftreten. Und jetzt sitzt er übrigens sogar als Verhandler für die ÖVP am Tisch als Experte. Das gibt es in keinem Land dieser Welt, dass der Geheimdienstchef oder Nachrichtendienstchef, ja, dass der bei Regierungsverhandlungen dabei sitzt. Bei der ÖVP geht das offenbar. Ja. Und dann hat er noch diesen Vergleich mit den Musketen gebracht. Auch da hätten wir als Österreicher wissen müssen, spätestens seit Königgrätz das Vorderlader sind, aber jetzt um ernst zu werden in dieser Sache. Ja. Die Polizei könnte wesentlich mehr. Wissen Sie, was die Polizei nicht macht? Sie liest die eigenen E-Mails nicht. Wir haben beim Terroranschlag von Wien die Situation gehabt, dass die slowakische Polizei uns vor diesem Terroranschlag gewarnt hat, aber man hat in Österreich das Mail nicht aufgemacht und deswegen diesen Terroranschlag mitverschuldet. Wäre eigentlich schon der erste Rücktrittsgrund für Karl Nehammer gewesen. Punkt 1. Und Punkt 2, auch das ist interessant, wir haben jetzt diesen Terroranschlag von Villach gesehen und da widerspricht ja die ÖVP ihrer eigenen Erzählung. Denn sie sagt, auf der einen Seite war das ein Einzeltäter, ja. Ein Einzeltäter hat es dann offensichtlich aber auch mit niemandem darüber kommuniziert, also was hätte man mit einer Messenger-Überwachung hier feststellen können, gar nichts, ja. Da sind wir mit unserem Gegenvorschlag, glaube ich, viel, viel weiter. Wir haben gesagt, es braucht ein Verbotsgesetz für den politischen Islam. Das hätte dazu geführt, dass diese Videos, wo man sich angeblich radikalisieren kann, ich glaube, da wäre die Geschichte auch noch nicht fertig erzählt, meinen Informationen zufolge, aber dann könnten diese Videos sofort als Straftatbestand natürlich entsprechend verfolgt werden. Ja. Das ist jetzt noch nicht der Fall, weil es dieses Gesetz nicht gibt. Das wäre ein Treffer gewesen, da hätten wir ansetzen können. Da brauche ich nicht gleich ganz TikTok verbieten übrigens. Detail am Rande. der Herr Javi Birchner, wenn er schon alles Mögliche fordert, sollte vielleicht mal fordern, dass seine eigenen Beamten TikTok am Diensttelefon haben dürfen, dann könnten sie es vielleicht auch überwachen, weil die österreichische Beamtenschaft darf ja TikTok nicht verwenden.
TikTok nicht am Handy haben.
Also ja. Was er nicht sehen kann, ja, kann er ja auch nicht verfolgen. Also das jetzt mal auch nur so nebenbei.
Und was darf ich kurz einhaken, ja? Weil wir kommen noch weiter nach vielleicht, weil da gibt es ja noch mehrere Versagen, die es da
wieder so darf ich noch ganz kurz zu den Messenger-Sachen noch was sagen, weil es wichtig ist. Ich habe mir da eine Liste zurechtgelegt und habe mal geschaut, in welchen Ländern gibt es die Messenger-Überwachung. Ja, darunter zum Beispiel Großbritannien, Frankreich und auch Deutschland. Dort gibt es die Messenger-Überwachung. Und Sie wissen aber schon, wie sich die Terroranschläge in Deutschland mittlerweile nach oben lizitieren. Ja? Die werden immer mehr, trotz Messenger-Überwachung.
Also offensichtlich, hätten wir vom Taylor Swift-Attentäter nie erfahren, wenn es nicht über Deutschland zu uns gekommen wäre.
Ja, aber die Deutschen erfahren offensichtlich selbst nicht mit ihrer Messenger-Überwachung, dass es dort ständige Anschläge gibt oder Frankreich. Badanklau-Theater oder...
Sie kriegen wie so ein Linker aus den 10er Jahren, der gegen die FPÖ argumentiert damals. Das waren genau die Argumente von Datenschützern, linken Datenschützern gegen die Pläne von ihren Innenministern.
Ja, aber legen wir die Argumente am Tisch. Haben sich die Deutschen irgendeine Verbesserung der Terrorsituation erreicht mit dem Messenger-Überwachen? Nein. Das ist der springende Punkt. Und nochmal, ich möchte nicht die ganze österreichische Bevölkerung unter Generalverdacht stellen, nur weil Leute, die zu uns kommen, das Gastrecht missbrauchen und schlussendlich unsere Frauen und Kinder umbringen, weil das der Fall ist. Im Prinzip muss man ganz woanders ansetzen. Die dürften alle gar nicht da sein.
Jetzt sagt der Verfassungsschutz, er braucht drei Dinge. Er möchte mit Crawlern durchs Internet gehen können,
das automatisiert kann er jetzt schon,
suchen quasi.
Das kann er jetzt schon
verdeckt ermitteln in solchen Chaträumen und drittens Zugriff auf die Handys von Gefährdern bekommen. Was soll die Polizei denn machen, wenn sie einen Gefährder am Radar hat? Weil mit einer Telefonüberwachung und einer SMS-Überwachung wird es in der heutigen Zeit einfach nicht funktionieren.
Ja, auch da wieder das Beispiel.
Also sollen Sie jemanden vor die Tür stellen oder was wäre Ihre
Also diese Crawler-Geschichte braucht der Herr Javi Birchner nicht suchen oder nicht fordern, weil die hat er schon. Ja. Das ist nichts anderes als Open-Source-Recherche und Ermittlung. Ja. Das kann er jederzeit tun. Also das fällt einmal weg, das brauche ich nicht fordern. Ja. Und in weiterer Folge, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element, wenn die Polizei verdächtiges Vorgehen irgendwo feststellt, ja, dann gibt es genügend Mittel, die man einsetzen kann, um gegen diese Herrschaften vorzugehen. Ja. Zum Beispiel würde mich mal interessieren, wie viele verdeckte Ermittler gibt es denn eigentlich in Moscheen, die dort mal drüber hören oder mithören, was dort eigentlich gesprochen wird. Ja. Also wenn ich so jemanden am Rad habe, dann muss ich den natürlich beschatten. Wissen Sie übrigens, was in Wien passiert ist vor dem Terroranschlag? Der Terrorist ist ja rund um die Uhr bewacht worden und die Überwachung ist einen Tag vor dem Terroranschlag beendet worden. Also die haben den schon am Radar gehabt, haben die Nachricht aus der Slowakei nicht gelesen, ja, und dann ist dieser Anschlag passiert. Ja. Das heißt, die Polizei hätte eine ganze Werkzeugkiste an Möglichkeiten, was man hier machen könnte. Also wie gesagt, observieren zum Beispiel, man könnte verdeckte Ermittler in verschiedenste Kreise einschleusen, das ist ja alles möglich. Wenn ich einen Anfangsverdacht habe, dann kann die Polizei genau diese Mittel einsetzen und ermitteln.
Jetzt sagen Sie, Sie hätten gerne ein Verbotsgesetz gegen den politischen Islam, das war glaube ich mit der ÖVP auch etwas, wo Sie sich einig waren und was vielleicht ja auch kommt. Um das aber dann umzusetzen und die Videos aus TikTok tatsächlich rauszubringen oder aus anderen sozialen Netzwerken, muss man die ja überwachen. Da waren Sie wiederum dagegen, weil Sie sind ja zum Beispiel gegen den Digital Service Act der EU, das genau das vorsieht, dass man da durchschaut und dass es Grenzen gibt, von was veröffentlicht werden darf. Wie passt denn das zusammen?
Ja, da darf man nicht Äpfel und Birnen vermischen. Erstens mal, wie gesagt, also niemand ist daran gehindert, sich einen TikTok-Account anzulegen, ein verdeckter Ermittler, ein Polizeimittler, wie auch immer, ja, und sich da mal mit dem Algorithmus durch diese islamistischen Geschichten durchzuwälzen und einmal zu schauen, wer fehlt hier wo auf. Ja. So, und auf das aufbauend könnte ich ja dann schon Ermittlungen beginnen, gezielt in dieser Gruppe oder schauen, mit Identitätsfeststellungen machen und so weiter und so fort. Das geht ja. Ja. Das ist ja grundsätzlich überhaupt kein Problem. Und was den Digital Services Act betrifft, ja, da habe ich ein ganz anderes Problem damit, denn das kennen wir auch aus der Corona-Zeit, als zum Beispiel die Faktenchecker da unterwegs gewesen sind, ganze Facebook- und YouTube-Kanäle stillgelegt haben, ja, mit Dingen, mit Argumenten, die jetzt übrigens durch die RKI-Files wiederum widerlegt sind, das muss man auch mal sagen. Das heißt also, mein Kanal hätte nie gesperrt werden dürfen, wenn die RKI-Files schon früher sozusagen sichtbar gewesen wären. Aber was ich wirklich, wo ich wirklich Sorge habe beim DSE, ist der Punkt, dass es natürlich ein politisches Zensurinstrument ist. Ja? Weil man will ja gegen sogenannte Fake News vorgehen. Ja? So, wer bestimmt denn, was Fake News sind? Kann man da nicht genau mit diesem Digital Services Act Einfluss auf politische Entwicklungen in den Mitgliedsländern der Europäischen Union nehmen? Das halte ich wirklich für ein Problem, denn sozusagen diese automatischen Löschungen und das Reinschauen in die sozialen Plattformen, das Verändern des Algorithmus und so weiter und so fort, das verändert natürlich auch das Konsumverhalten der Menschen, ja, gewisse Inhalte rauszublenden auch. Wir sehen aus der amerikanischen Wahl zum Beispiel, wie man seitens der Demokraten versucht hat, auf Twitter Einfluss zu nehmen, um gewisse Dinge einfach im Algorithmus nicht hochkommen zu lassen. Das ist ja auch interessant gewesen.
Das ist umgekehrt.
Ja, und es ist jedenfalls Redefreiheit und das finde ich gut. Ja. Und der Punkt ist der, ich kenne die Europäische Union jetzt auch schon ein bisschen und die machen nichts zum Vorteil der Bürger, sondern sie wollen die Bürger kontrollieren. Und der DSA ist genau die Grundlage dafür und das ist auch der Grund, warum wir dagegen sind.
Aber mit dieser Erfahrung der Corona-Zeit quasi, haben Sie jetzt die Position, dass auch radikal islamistische Organisationen und Videos rausgeblasen werden können?
Ja, die wären bei uns gar nicht da.
Also es ist sehr viel mit Corona argumentiert, was Sie sagen, nur damit nicht.
Ja, weil man aus dieser Zeit wirklich viele Erfahrungen unterwegs sind. Weil man viele Erfahrungen daraus ziehen kann. Ja. Und ganz ehrlich, also wenn auf TikTok Inhalte geteilt werden und ins Netz gestellt werden, und auf anderen Plattformen übrigens auch, die schlicht und ergreifend kriminell sind, ja, die zu Straftaten animieren oder sonstiges, da reicht das jetzige Strafgesetzbuch schon aus, um das eben entsprechend aus dem Verkehr zu ziehen und zu ahnden. Ja. Das geht ja jetzt schon alles. Also warum braucht eine Überregulierung der Europäischen Union und so weiter? Dinge, die verboten sind, darf man nicht machen. Punkt aus, fertig. Ja. Und abgesehen davon, wie vorher erwähnt, ein wichtiger zentraler Punkt unseres Wahlprogramms war das Thema Migration. Und ich glaube, man muss einmal darüber nachdenken, wer hier alles sich in Österreich herumtreibt und warum. Ja. Und wenn ich höre, dass die ÖVP in den letzten 2 Jahren zugelassen hat, dass 80.000 Personen aus Afghanistan und Syrien nach Österreich gekommen sind, seine Stadt ist so groß wie St. Pölten, wenn man es ein bisschen visualisieren möchte, ja, dann haben wir da schon ein Thema. Und ich glaube, da braucht es eine dringende Trendwende, das haben sogar die Deutschen schon verstanden, dass das so nicht weitergehen kann, dass unsere Gesellschaft massiv verändert wird, dass wir islamisiert werden und vieles andere. Ja. Also da muss angesetzt werden und wie gesagt, dass jeder, der in Österreich nichts verloren hat, hat auch das Land wieder zu verlassen.
Aber jetzt ist ja Ihr Gegenkonzept, alle 80.000 sollen das Land verlassen oder sollen abgeschoben werden, wenn ich Sie richtig verstanden habe, oder noch mehr. Ist das nicht diese naive Träumerei, die Sie sonst oft anderen vorwerfen, weil das sowohl rechtlich als auch logistisch einfach gar nicht möglich ist, sondern eigentlich ein leeres Versprechen?
Ja, da muss man die rechtlichen Rahmenbedingungen herstellen. Aber ich kann mich erinnern, vor wenigen Wochen, als das Assad-Regime durch den Gottesstaat ersetzt worden ist, ja, und wo sich da zigtausende Leute vom Parlament gefreut haben, mit Leuchtpistolen in die Luft geschossen haben, Raketen abgefeuert haben und so weiter. Also da hätte ich, wenn ich der Innenminister bin, sofort einmal eine Personalstandserhebung gemacht, hätte Personalien kontrolliert, hätte man die Leute notiert und gesagt, ihr seid also offensichtlich sehr glücklich, dass es jetzt endlich einen Gottesstaat in Syrien gibt und bitte sofort anmelden, Flughafen Wien. Ich glaube sogar, dass Ryanair, glaube ich, oder so irgendwas, die haben sogar Sonderflüge angeboten, also die hätte vielleicht sogar noch unterstützt mit 500 Euro und die Reise wäre schon losgegangen. Ne?
Also man kann ja nicht die das wollten, haben das ja gemacht, aber es wird sich nicht jeder gefreut haben, das neue Regime, der sich gefreut hat darüber, dass ein Diktator gefallen ist und Gefängnisse aufgemacht worden sind.
Naja, ich glaube, die freuen sich schon alle über den Gottesstaat und wie gesagt, also jetzt sind alle safe und können dort wieder hin zurück. Ganz ehrlich, da hätte ich überhaupt kein Thema damit.
Aber das ist ja so, das wird ja nie stattfinden. Also auch wenn Sie jetzt das Innenministerium hätten, könnten Sie nicht 80.000 Syrer und Afghanen abschieben innerhalb von kurzer Zeit.
Aber Gesetze, die es gibt, die kann man ja auch ändern. Und schauen Sie, jetzt, um es vielleicht ein bisschen weniger zynisch zu formulieren als mit dem Gottesstaat, ja. Aber wenn ein Fluchtgrund wegfällt, ja, nämlich der Grund, warum Asyl hier in Österreich geboten wird, ja, dann muss ja das Asyl auch wieder wegfallen. Wenn der Fluchtgrund nicht mehr da ist, dann muss das der Asylstatus auch erlöschen können. Ne? Das haben wir nur nicht gemacht. Wir haben ein ganz anderes Regime bis jetzt geflogen, die ÖVP vor allem. Wenn jemand lang genug in Österreich gewesen ist, hat man ihm dann die Staatsbürgerschaft auch noch umgehängt. Ja? Und dass das wirklich was macht mit unserem Schulsystem, also mit dem Bildungssystem, mit dem Gesundheitssystem, mit dem Sozialsystem, das ist ja auch alles evident. Ja? Und ich glaube, es muss jetzt irgendwann einmal doch ein Umdenken herrschen und man muss einmal wirklich verstehen, dass es so nicht weitergehen kann. Das ist der wichtige Punkt. Und da muss man die richtigen Maßnahmen setzen. Und die erste Maßnahme, die könnte man relativ leicht umsetzen, wäre wirklich ein striktes Schließen der Grenzen. Ja? Festung Österreich haben wir das genannt. Da gibt es natürlich Konzepte, wie man es machen kann. Jetzt einmal den Zustrom einmal unterbrechen, dann die Fälle aufarbeiten, die da sind und dann natürlich im höchstmöglichen Maße Rückführungen veranstalten und fahren lassen.
Schauen wir noch kurz auf Deutschland. Da sind am Sonntag Wahlen. Die AfD tritt an mit Alice Weidel, ihrer Schwesterpartei, und liegt in den Umfragen sehr gut, hat große Unterstützung aus den USA von Elon Musk bekommen im Laufe dieses Wahlkampfs. Das wird in Deutschland sehr, sehr stark kritisiert. Wie sehen Sie das?
Ich finde es lustig, dass man das in Deutschland sehr stark kritisiert, denn ich möchte auf die Einmischung von außen da seitens der Europäischen Union im Zuge der Regierungsverhandlungen erinnern. Die EVP hat ja da generell in Österreich die Tür eingelaufen. Der Chef der EVP hat einen Termin beim Bundespräsidenten beansprucht, um die Regierungsbildung zu behindern. Also ich glaube nicht, dass sie die Deutschen in irgendeiner Art und Weise dazu äußern brauchen, dass sie wer von außen einmischt. Die Europäische Union macht das ständig unter der Ägide von der Frau von der Leyen. Denken Sie an die Wahlen in Polen zum Beispiel, wo man mit Gewalt den Herrn Tusk installiert hat. Ja, denken Sie jetzt an Rumänien.
Naja, doch eine Wahl, oder? Nicht mit Gewalt.
Naja, aber Sie wissen schon, dass man zuerst Fördergelder der Europäischen Union zurückgehalten hat und der polnischen Bevölkerung gesagt hat, die Milliarden werden erst dann fließen, wenn die PiS-Partei abgewählt ist. Die noch dazu immer
weil
noch die stärkste Partei
wurde, weil EU-Recht verletzt wurde.
Naja, das ist der Gummiparagraf, den man einsetzt. Denken Sie an das, was in Ungarn passiert und vieles mehr. Und ganz ehrlich, wenn man dann noch einen EU-Kommissar hört, der sagt, also egal wie Sie wählen, wir werden das ändern, ja, dann weiß man, wie die Totalität dort mittlerweile gedacht wird. Ja. Und dann will man den Digital Services Act haben. Das ist genau das Mittel zum Zweck. Also ich sehe das als sehr problematisch und wie gesagt, die Deutschen brauchen nicht über Einmischung jammern, denn sie haben es eigentlich erfunden.
Danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Christian Hafenecker.
Danke.
Danke sehr.
Und das Gespräch mit Christian Hafenecker wurde gekürzt. Die gesamte Länge können Sie sehen auf puls24.at. Und natürlich wollen wir das Interview mit Christian Hafenecker auch analysieren. Petra Stulber und Rainer Nowak sind gleich zu Gast. Bis gleich, nach einer kurzen Pause. Wir sind zurück bei Beide Seiten live. Meine Damen und Herren, Sie haben das Interview mit FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker gesehen. Das wollen wir natürlich ausführlich analysieren, was er da gesagt hat, und aber auch die aktuellen Entwicklungen zur Regierungsfindung zwischen ÖVP und SPÖ. Denn es geht offensichtlich ins Finale. Bei mir zu Gast zur Analyse heute die stellvertretende Chefredakteurin des Standard, Petra Stulber. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und herzlich willkommen, Rainer Nowak, stellvertretender Chefredakteur der Kronenzeitung.
Guten Abend.
Schönen guten Abend. Gehen wir gleich einmal in Medias Res, denn Finale ist da. Die Einigung zum Budget scheint jetzt in trockenen Tüchern zu sein, vielleicht auch die Ressortaufteilung. Was sind die letzten Informationen? Wann wird angelobt und wer bekommt welches Ministerium?
Ich liebe leichte Fragen, werde versuchen, die zu beantworten. Nachdem wir schon zweimal bei Regierungsverhandlungen im Finale waren und die dann beide gescheitert sind, glaube ich es erst, wenn ich in der Hofburg Van der Bellen aus der Bittentür kommen sehe und freudig oder grantig reinschauen sehe. Es dürfte... Budgetpfad dürfte erledigt haben, Sie haben es gerade erwähnt, und auch beim Personal dürfte man sich näher kommen. Es gibt eine Personalliste, die derzeit kursiert, da sind einige überraschende Namen drin, einige Namen, die man kennt, wie eine ÖGB-Vizepräsidentin namens Corinna Schumann, die wird Gesundheits- und Sozialministerium für die SPÖ führen, ein Sven Hergovic aus Niederösterreich dürfte das Infrastrukturministerium bekommen, Alex Vrabetz auf Seiten der SPÖ wird Finanzminister und auf ÖVP-Seite dürfte es neben natürlich dem neuen Bundeskanzler, der sich vermutlich nie hat träumen lassen, das zu werden, nämlich Christian Stocker, wird es geben, vielleicht weiter ein schwarzes Innenministerium oder ziemlich sicher, ob Claudia Tanner oder Gerhard Kahner, wird man sehen, ein sehr starkes Wirtschaftsministerium mit Herrn Happensdorfer, hört man aus der Wirtschaftskammer, den alten, ich glaube, den einzig Überlebenden der alten Regierung oder möglicherweise neben Frau Tanner der Herr Dotschnik aus Tirol für die Landwirtschaft und den Bereich Klimawandel. Also es wird ein Kabinett mit altbekannten Namen und vielleicht ein paar neuen werden.
Sind Sie das auch so verstrübert, dass diese Namen schon eigentlich die Aufteilung feststeht?
Also diese Namen sind in den vergangenen Tagen immer wieder kursiert und also das erscheint mir schon sehr, sehr luzide. Man hört es immer wieder, was jetzt davon wirklich schon fix ist oder was halt jetzt sozusagen noch quasi in einer engeren Abstimmung bedarf, wird man sehen. Ich glaube, das Innenministerium, also das ist gegessen, dass es auf der ÖVP-Seite ist, aber wer es dann tatsächlich wird, ist, glaube ich, noch nicht fix. Was mich ein bisschen verwundert ist, dass der Wiener Wirtschafts- und Finanzstadtrat Peter Hanke nicht mehr im Spiel ist. Der galt als heißer Kandidat, dass der weder Finanzminister noch Infrastrukturminister wird, finde ich ein bisschen erstaunlich, weil das hätte auch etwas sein können, was ja den Wiener Bürgermeister interessiert, dass da jemand sitzt, der mit Wien eine ausgesprochen gute Gesprächsbasis hat. Also das überrascht mich ein wenig.
Sondern dass es eben laut letzten Gerüchten, könnte man sagen, Alexander Vrabetz wird gut, ich glaub, als Finanzminister.
Der hat natürlich auch gute Verbindungen nach Wien, aber der Posten eines Finanzstadtrats, der doch über das Budget der Bundeshauptstadt für fast 2 Millionen Leute verfügt und das ist kein kleines Budget, ist schon, hätte ich mir schon gedacht, dass der qualifiziert ist für diesen Posten. Aber gut, also Politik läuft oft anders, als man sich das so denkt. Und der Wiener Bürgermeister wird seine Gründe haben, warum er darauf nicht bestanden hat.
Also, wie immer sind es Befindlichkeiten von Männern, nehme ich mal an. Und das ist immer das Gefährlichste der Politik oder überhaupt im Leben. Beziehungen zwischen Männern immer schwierig. Offensichtlich war Alex Vrabetz erfolgreicher in der Nähe zum Herrn wie der Bürgermeister zu Michael Ludwig. In der SPÖ wird jetzt betont, er sei ja nicht nur der Finanzchef des ORF gewesen, sondern auch bei der WAMET vorher. Also er hätte Erfahrung in der Privatwirtschaft. Warum man auf Peter Hanke in einer Bundesregierung verzichtet, erschließt sich mir auch nicht.
Bei aller Wertschätzung für den ORF, der ORF und das Budget der Bundesregierung, also des Bundes, ist schon ein bisschen was anderes. Aber gut, egal. Genauso.
Wir werden es jedenfalls sehr bald lesen, wie die komplett fertige Minister- und Ministerinnenliste aussieht, inklusive auch Justiz, Bildung und mehrere Ressorts, die vielleicht noch nicht ganz feststehen. Und schauen jetzt noch einmal zu dem Interview zurück, was der Generalsekretär der FPÖ, Christian Hafenecker, gerade Corinna Milborn gegeben hat. Vor einer Woche um die Zeit ungefähr ist ja Blau-Schwarz dann endgültig gescheitert. Und heute steht eben schon fast die schwarz-rote Regierung. Christian Hafenecker, der klingt jetzt nicht sehr unglücklich, dass Blau-Schwarz da geplatzt ist. Hören wir mal kurz hinein.
Die Reaktionen bei uns in der Partei sind durchwegs positiv, insofern, dass man sagt, also man hätte sich diesem Diktat der ÖVP nicht beugen dürfen, vor allem deswegen, weil es natürlich auch um zentrale Wahlversprechen gegangen ist. Also der ganze Punkt der Migration ist natürlich eine Kernkompetenz der Freiheitlichen Partei und da braucht es das Innenministerium dazu, um einfach hier auch die Politik umzusetzen, die wir vorhin versprochen haben, vor den Wahlen versprochen haben. Also ist ein zentrales Element der Wahlmotive unserer Wähler gewesen. Und das jetzt sozusagen für den Bundeskanzler zu opfern, wo die ÖVP ja de facto vorgehabt hätte, Herbert Kickl zum Frühstücksdirektor des Ministerrates zu machen, komplett ausgehöhltes Bundeskanzleramt etc. etc.
Also es klingt jetzt nicht so, als ob Herbert Kickl betrübt wäre, sondern es sich freut auf erste Reihe Fuß vor ein paar Jahre vielleicht.
Sagte der Fuchs, dem die Trauben zu hoch hingen. So könnte man es natürlich auch sehen. Aber ich meine, ich verstehe schon das Framing von Seiten des Herrn Hafenecker, aber das muss man natürlich schon noch ein bisschen differenziert sehen. Also bei allem Machtbewusstsein, das die ÖVP an den Tag gelegt hat, aber dass man das Innenministerium nicht dem Herbert Kickl oder FPÖ überlässt, das habe ich schon verstanden. Das hat durchaus inhaltliche Gründe, weil was wollte denn die FPÖ haben? Die FPÖ wollte die Menschenrechtskonvention aussetzen, sie wollte illegale Pushbacks machen, sind lauter Dinge, die auf europäischer Ebene nicht gut erklärbar sind. Sie wollte auch den Verfassungsschutzdirektor eigentlich weghaben, der uns jetzt gerade erspart hat, dass am Westbahnhof es zu einem Terroranschlag gekommen ist. Also das sind lauter so Dinge, wo der Herbert Kickl, glaube ich, aufarbeiten wollte, dass er ja schon einmal aus dem Innenministerium weggejagt wurde und dass da die ÖVP nicht zugestimmt hat. Also das mit Machtversessenheit zu erklären, finde ich, ist ein bisschen eine einfache Erklärung. Aber natürlich redet sich die FPÖ das jetzt schön, umso mehr, als man ja mittlerweile hört, dass in den blau regierten Ländern die Freude darüber, dass man den ersten blauen Bundeskanzler vergeigt hat, enden wollend ist.
Natürlich auch Widerstand aus der eigenen Partei, die sich viel mehr erträumt hätte. Was Hafenecker noch gesagt hat, ist, dass diese Koalitionsverhandlungen, die es jetzt eben gibt, zwischen ÖVP und SPÖ, eine gewisse Systematik haben in Österreich, die durchbrochen gehört, weil seit der Vranitzky-Doktrin die SPÖ sich aus dem Spiel genommen hätte, mit der FPÖ jemals zu koalieren auf Bundesebene. Hören wir kurz mal da rein.
Vielleicht kehrt ja auch bei der SPÖ wieder mal Vernunft ein und man gibt endlich diesen Bundesparteitagsbeschluss auf, mit der FPÖ nicht zu sprechen auf Bundesebene. Und vielleicht gibt es auch da einige Schnittmengen, die schlussendlich auch dazu führen, dass man endlich einmal diese ÖVP aus ihrer ganzen, aus dieser Monopolstellung herausholt, weil die SPÖ kann in Wahrheit nur mit der ÖVP verhandeln, weil sie sich selber diese Sperre auferlegt hat. Ja. Die ÖVP glaubt, dass wir nur mit ihnen verhandeln können. Also schauen wir mal. Oder denken Sie an eine ganz andere Konstellation, die ich auch irgendwie ganz charmant finde. Wenn die FPÖ stark genug ist und die NEOS noch ein bisschen stärker werden, könnte man ja auch mit den NEOS regieren und da hätte der Kammerstadt dann ein wirkliches Problem.
Ist das realistisch?
Es ist völlig ausgeschlossen. Herbert Kickl 45% macht, was er nicht machen wird, auch dann werden die Neos nicht mit dem Herrn Kickl eine Koalition bilden. Das ist völlig ausgeschlossen.
Aber die SPÖ
vielleicht. Es liegt in der DNA dieser Partei, dass sie das nicht tun wird. Dazu sind sie zu sehr verankert in den Wiener Nobelbezirken mit ihrer Jugendschar und den Töchtern und Söhnen. Also undenkbar. Was auch nicht sehr wahrscheinlich ist, dass die Sozialdemokratie diesen Sprung wagt. Die Franitzky-Doktrin in der Form gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, genau genommen. Auf Länderebene gibt es natürlich schon Hartz-Koalitionen gegeben, aber Andreas Babler und seine SPÖ wird nicht mit der FPÖ gemeinsame Sache machen. Wenn aus welchen Gründen und völlig unrealistisch Hans-Peter Doskozil zurückkehren würde auf die Position und der die SPÖ übernehmen würde, dann wäre es theoretisch möglich, allerdings wahrscheinlich auch nur als Position 1 und Position 2. Also man hört die Frustration ja auch heraus bei diesem FPÖ-Politiker, man hört sie aus der ganzen Partei, da war ein Mondfenster offen, dieses Mondfenster war da, dass Herbert Kickl Bundeskanzler hätte werden können, dieses Mondfenster ist geschlossen. Und ich glaube gar nicht, dass es in der FPÖ jetzt einen großen Aufstand geben wird, der wird vielleicht subkutan, wird Kritik formuliert werden und vielleicht einmal sogar öffentlich, aber das ist mehr oder weniger egal. Was aber schon der Fall ist, dass, glaube ich, sehr, sehr viele Wähler massiv frustriert sind über dieses Nicht-Zustande-Kommen einer solchen Koalition. Und daher auch das Framing, wie Sie das vorher gerade genannt haben, schafft es die FPÖ quasi den schwarzen Peter nur der ÖVP umzuhängen und dem Machtrausch und was auch immer, wie auch immer das dann formuliert wird, damit die FPÖ-Wähler nicht unzufrieden werden oder nicht unzufriedener werden, als es schon sind. Oder ist auch in der FPÖ-Wählerschaft das Motiv oder die Idee da, naja, das haben wir einfach schlecht verhandelt und da waren wir einfach zu sehr im Machtrausch und das ist eigentlich der Fehler der eigenen Parteispitze. Dann wird es für die FPÖ unangenehm. Mhm. Die FPÖ muss jetzt darauf hoffen, dass diese Koalition aus SPÖ und ÖVP, aus ÖVP und SPÖ möglichst schnell dilettiert und viele Fehler macht und möglichst bald Neuwahlen sind. Nur dann haben sie eine Chance, weil in 5 Jahren österreichischer Innenpolitik, denken wir in die letzten 10 Jahre, ist so wahnsinnig viel passiert. Es ist durchaus möglich, dass bei der nächsten Wahl nicht automatisch Herbert Kickl Nummer 1 wird.
Das ist die, ja,
und vielleicht noch ergänzend, dazu kommt ja noch Marlene Swatzeck in Salzburg, sehr selbstbewusst. Herr Heimbuchner in Oberösterreich, sehr selbstbewusst. Mario Kunasek noch viel mehr selbstbewusst als Landeshauptmann der Steiermark. Also die werden sich von Wien wenig sagen lassen und die werden mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg halten, wenn sie das Gefühl haben, dass Herbert Kickl vielleicht in seiner Tonalität, was er ja gerne tut, zu stark andrückt und wieder zu radikal formuliert. Da gab es ja schon in der Vergangenheit leise Kritik. Ich könnte mir schon vorstellen, dass diese Kritik auch ein bisschen lauter wird. Das wird jetzt nicht dazu führen, dass irgendjemand aktiv an seinem Sessel sägt. Das glaube ich auch nicht, wie Sie. Aber ich denke, dass ihn das innerparteilich schon ein bisschen geschwächt hat jetzt. Und das wird er zu spüren bekommen.
Jedenfalls, und das steht natürlich fest, dass die FPÖ hofft, dass diese Regierung einen Bauchfleck macht. Das versuchen die natürlich zu verhindern. Deswegen auch die Frage. Die Mehrheit mit Schwarz und Rot ist nur abgesichert von einem Mandat. Das sind ganz entscheidende Fragen, die natürlich geklärt werden müssen. Bekommen jetzt Ihrer Meinung nach die Neos Ressorts, sogar Ministerien, um eben die Regierung besser abzusichern?
Also ich halte das zurzeit eher für ausgeschlossen, weil das wäre auch absurd aus Sicht der Neos, quasi in einen mehr oder weniger fixfertig ausverhandelten Koalitionsvertrag zwischen SPÖ und ÖVPÖ einzusteigen als Nummer 3 und sich damit ein Ministerium abspeisen zu lassen. Dann wäre sozusagen die Ausgangsposition oder die Endposition der Neos bei den 3er-Koalitionsverhandlungen eine bessere gewesen, als es jetzt ist, ja, weil da also wäre noch was, vielleicht auch was drinnen gewesen, sondern sich sozusagen nur wegen einem Ministerposten in eine Mehrheitsbeschaffung zu bewegen, halte ich für völlig strategisch absurd, um damit auszuschließen. Was aber schon passieren wird, ist, dass die Neos und wahrscheinlich auch die Grünen, vor allem in der Anfangsphase dieser Regierung, quasi mitmachen werden bei bestimmten Themen. Mhm. Wenn es Themen gibt, wie zum Beispiel in der Asylpolitik, werden die Neos sicher mitgehen. Bei der Budgetpolitik in einzelnen Punkten. Die Grünen vielleicht bei einzelnen anderen Maßnahmen, weiß jetzt nicht, welche das sein könnten, aber weiß ich, von Kultur bis Medien. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein lebendigerer Parlamentarismus wird. Das ist gut für Österreich. Aber es wird natürlich für die Regierungspartei mit einem Mandat Überhang, das noch dazu, wenn man so möchte, vielleicht das Mandat des Herrn Hans-Peter Doskozil in Burgenland ist, dann wird das natürlich eine Wackelpartie.
Es ist ja so, dass man nicht bei Null angefangen hat zu verhandeln, sondern da war ja ganz viel Material da und auch schon ganz viele Vereinbarungen. Unter anderem hat man sich ja schon bei den Dreier-Koalitionsverhandlungen geeinigt auf ein Messertrageverbot bundesweit. Und das ist zum Beispiel etwas, was jetzt wiederkommen soll und wo die NEOS sicher mitstimmen werden, weil das waren sie ja schon vor ein paar Wochen dafür.
Kritisch wäre, weil gerade das Thema Sicherheit angesprochen wurde, ist die Messenger-Überwachung, die jetzt gerade wieder natürlich diskutiert wird nach dem Terrorangriff in Villach und dem Anschlagsplan Westbahnhof.
Ich denke, das ist zum Beispiel auch was, während wir sprechen, ist es ja so, dass die NEOS gerade zu den Verhandlungen oder Gesprächen zugezogen worden sind. Also ich nehme an, das wird auch so ein Thema sein, das mit Ihnen besprochen wird, weil mit den Grünen ist das ja nicht zu machen. Die Grünen sind da sehr kritisch. Ich glaube, die werden einer Verschärfung da nicht zustimmen. Aber was wir gehört haben, wo es beide Parteien schon zugestimmt haben, dass sie hier mitstimmen werden mit Schwarz und Rot, ist bei der Beschränkung der Macht des ersten Nationalratspräsidenten, wo es geht um die quasi seine Verantwortung für den Nationalfonds, für sein Auftreten auch in Restitutionsfragen und so weiter. Da hören wir, dass es sozusagen hier ein neues Gesetz geben soll, dass quasi die Notwendigkeit, dass das immer unbedingt beim ersten Nationalratspräsidenten ist, aufgehoben wird. Also eine Lex Rosenkranz, um es so zu formulieren.
Aber nicht eine Abwahl, die vielleicht damit einhergeht.
Das weiß ich nicht. Also das kann vielleicht auch
also
sein.
Also eine Beschränkung von seinen bisherigen
Es soll sich zumindest um eine Beschränkung seiner Möglichkeiten handeln. Ob es bis zum Thema Abwahl geht, das vermag ich nicht zu sagen.
Würde mich wundern, aber in der österreichischen Innenpolitik ist nichts auszuschließen.
Kommen wir, weil wir die Ressorts ja schon festgelegt haben in dieser Runde, noch ganz kurz zur Wien-Wahl, die ihre Schatten vorauswirft, weil sie vorverlegt worden ist, zu einer Zeit, als noch gerechnet wurde mit Blau-Schwarz. Jetzt ist heute bekannt geworden, ÖVP-Chef Karl Mara muss vor Gericht. Es geht um Untreue, um einen Verdacht jedenfalls. Steht er das durch als Spitzenkandidat?
Als Spitzenkandidat nehme ich das an, weil sie bleibt denn jetzt auch nichts mehr anders übrig. Also jetzt noch den Spitzenkandidat zu wechseln, ist wahrscheinlich schwierig bis unmöglich. Nichtsdestotrotz ist natürlich für die ÖVP ein echtes Manko. Die haben ohnehin eine traditionell und jetzt aktuell schwierige Ausgangssituation. Also für die Wiener ÖVP ist in Wien tatsächlich wenig zu holen. Man kann dann argumentieren, wenn es ein noch stärkeres Minus als prognostiziert gibt, dann war es da Herr Mara und die Partei hat gar nicht so ein großes Problem. Insofern, glaube ich, wird da jetzt Sitz gewechselt. Wir dürfen nicht vergessen, es verschieben sich natürlich auch die Grundsätze in der österreichischen Politik. Dank Donald Trump und anderer Regierungschefs ist so eine Anklage mal gar nicht mehr so schwerwiegend, wie sie noch früher war. Beim Sebastian Kurz war es eine falsche Zeugenaussage in Wahrheit, die dann dazu geführt hat, dass er gegangen ist. Also man merkt schon, es verschiebt sich ein bisschen das österreichische die Einschätzung. Die Frage ist natürlich, also verurteilt wird er natürlich dann sofort ausscheiden müssen. Allerdings mehr als Gemeinderat wird er wahrscheinlich nicht werden.
Das ist tatsächlich natürlich von der Schwere der Anklage schon nochmal ein Unterschied. Also was genau. Karl Mara hier vorgeworfen wird, ist nicht so ohne. Aber die ÖVP hat sich ja vor Tagen schon festgelegt, dass sie den Spitzenkandidaten nicht wechseln wird. Ich glaube, Walter Ruck, der Wiener Wirtschaftskammerchef, hätte es probiert. Ist die Frage, ob das klug gewesen wäre, weil also im laufenden Galopp die Pferde zu wechseln, schwierige Sache. Aber ich denke, dass schon alles darauf vorbereitet wird, um ihn dann nach der Wahl durch jemand anderen zu ersetzen. Wo dann die Frage ist, wer das
wäre. Wäre aus Sicht der ÖVP wahrscheinlich in Wien dann günstiger gewesen, wenn es beim regulären Wahltermin geblieben wäre im Herbst, dann hätte man Zeit gehabt, sich zu sortieren und schauen, wie die Regierung so performt. Vielen Dank, Rainer Novak, für den Besuch. Schön. Vielen Dank, Petra Stulber.
Sehr gerne.
Ja, und jetzt geht's natürlich hier auf Puls 24 weiter mit der nächsten Diskussionsrunde bei Werner Secken. Wild umstritten sind heute Wolfgang Rosam, Johanna Hager und Robert Willacker. Natürlich geht's auch um die Regierungsbildung. Schönen Abend auf Puls 24.